Gesündere Zukunft, nun kommt europäischer digitaler Impfpass in den ersten 5 Ländern. Philipp Hopf zu Kompaktverbot. Diese Leute haben Angst vor der Demokratie. Finanzgeheimdienste, EU will Vermögen der Bürger erfassen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Nun kommt der europäische digitale Impfpass in den ersten 5 Ländern. Die sogenannte European Vaccination Card wird ab September in Deutschland, Belgien, Portugal, Griechenland und Lettland getestet. Der Ausweis solle eine informierte Impfung ermöglichen. Mit dem Instrument werde dafür gesorgt, dass alle Injektionen gemäß dem jeweiligen Zeitplan erhalten werden. Der Impfpass wird online erstellt und kann über Smartphone abgerufen werden. Das vereinfache die Weitergabe der Daten an Gesundheitsdienstleister. Die Webseite Vaccines Today verspricht, dass Bürger damit die Kontrolle über ihre Impfunterlagen übernehmen würden. Kritiker sehen das anders und fürchten die staatliche Kontrolle der Daten. Doch die Verantwortlichen sprechen von einer Revolution des Impfmanagements, mit der eine gesündere Zukunft für alle Europäer ermöglicht werden solle. Der Umgang mit möglichen neuen Pandemien wird bereits geplant. Nachdem die EU schon 40 Millionen Impfdosen gegen Vogelgrippe bestellt hat, wurde in Finnland bereits mit den Injektionen begonnen. Deutschland soll bald folgen. Und auch das nächste Planspiel steht bereits vor der Tür.
Jeremy Farrar, der Chefwissenschaftler der WHO, warnte im April dieses Jahres vor einer Vogelgrippe-Pandemie. Denn, so Farrar, das H5N1-Virus könne sich so weiterentwickeln, dass es von Mensch zu Mensch übertragbar werde. In diesem Falle müsse sichergestellt sein, dass Impfstoffe, Medikamente und Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung stehen. So wird er auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums zitiert. In der US-Hauptstadt Washington findet nun vom 2. bis zum 4. Oktober ein Planspiel zur Vogelgrippe statt. Laut der Broschüre zu diesem internationalen Vogelgrippe-Gipfel geht es dort um praktische Workshops und Schulungssitzungen zu Überwachungstechniken, Labordiagnostik und Planung der Ausbruchsbekämpfung. Gleich in der ersten Sitzung des Gipfels wird es um einen Plan für das Management von Massensterben gehen. Im weiteren Verlauf werden etwa der Umgang mit Panik und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung besprochen. Mehrere Sitzungen werden zum Thema Impfungen abgehalten, so etwa zur Entwicklung neuer Injektionen und deren Auslieferung. Auch die, Zitat, Sicherstellung des Zugangs zu Impfstoffen und Behandlung in ressourcenbeschränkten Umgebungen soll in einem Workshop durchgespielt werden. Ebenso wie man effektiv Fehlinformationen und Desinformation entgegenwirken will. Teilnehmer sollen laut der Broschüre unter anderem Vertreter von Regierungen, der Pharmaindustrie und internationaler Organisationen sein. Kritische Beobachter befürchten, dass dieses Planspiel die Vorbereitung für die nächste Pandemie sein könnte, inklusive drastischer Eindämmungsmaßnahmen. Denn auch vor der Corona-Krise fand mit dem berüchtigten Event 201 ein solches Planspiel statt.
Wie sehr die Nerven im Polizeiapparat von Nancy Faeser blank liegen, zeigt ein Vorfall vom vergangenen Wochenende in Gera. Dort hatten mehrere patriotische Vereinigungen eine Demonstration angemeldet, um sich mit dem verbotenen Kompaktmagazin solidarisch zu zeigen. Rund 600 Menschen versammelten sich friedlich. Bei der Polizei lagen allerdings die Nerven blank. Als dann freiwillige Helfer kostenlos Kuchen verteilten, eskalierte die Situation. Mit massiver Gewalt gingen die Beamten gegen friedliche Demonstranten vor. Auch Frauen und Rentner waren vor den Schlagstöcken nicht sicher. Pressevertreter waren der Willkür der Beamten ebenfalls ausgesetzt. Nach Aussagen der Freien Sachsen wurde ein Teilnehmer festgenommen. Auch gegen deren Parteivorsitzenden Martin Kohlmann ging die Polizei körperlich vor. Selbst ein privater Eisverkäufer wurde von der Polizei zur Schließung seines Geschäftes gezwungen. Ihm wurde vorgeworfen, das Anliegen der Demonstration zu unterstützen. Zu den Vorwürfen der Polizeigewalt hat der Parteivorsitzende der Freien Sachsen, Martin Kohlmann, exklusiv mit Auf 1 gesprochen.
Es begann damit, dass es erstmal nicht begann, weil die Versammlungsbehörde mit neuen Auflagen hervorkam und genauer gesagt wollten die sämtliche Essens- und Getränkeversorgung verbieten, weil es sonst einen Festcharakter hätte. Man muss dazu sagen, der Veranstalter war ja Christian Klar und die Miteinanderstadt Gera ist also ein so ein größerer Zusammenschluss auch von Protestinitiativen. Die machen häufig Veranstaltungen auch an dem gleichen Ort und sie haben da auch immer Getränke- und Essensversorgung. So, und an diesem Tag sollte es plötzlich illegal sein, weil es dann, ja, weil man es sonst für einen Ersatz des Kompaktfestes halten könnte. Und dann haben die gefordert, innerhalb von noch einer Viertelstunde das Ganze abzubauen. Da haben wir gesagt, das geht nicht, da liegen Würste auf dem Grill, die können wir jetzt nicht halbfertig wegschmeißen, was soll denn das? Also wir tun nichts Neues mehr drauf, aber wir brauchen 20 Minuten, bis das alles zu Ende ist. Und das hat denen nicht gefallen. Und dann kam dann die Polizei und hat dann den Eisstand dicht gemacht. Das war die erste Eskalation. Also es durfte kein Eis mehr gegessen werden. Wahrscheinlich war das sehr kompaktes Eis und durfte da deswegen nicht verkauft werden, wie auch immer. Also es war recht willkürlich, aber die Polizei hatte dann den Eiswagen gestellt und nach einer Weile, nachdem der Eisskandal gelöst war, hat man dann sich den Kuchen vorgeknüpft, denn es waren die Verkaufsstände einzustellen. Da der Veranstalter auch Geburtstag hatte, hat er gesagt, ja, dann verschenke ich den Kuchen ab jetzt. Das ging eine Weile und dann kam aber da auch Polizei. Naja, dann wurde ein Mann da abgeführt. Ich habe noch nicht mal, naja, noch nicht mal im Weg gestanden, sondern stand in der Nähe, wo die Polizisten den abführen wollten. Da hat mich ein Polizist einfach mal so weggeschubst, einfach eigentlich ohne Anlass. Da in Thüringen aber die Polizisten Individualnummern haben, das heißt, man kann sie identifizieren, da habe ich das Telefon genommen, habe versucht, die Nummer zu fotografieren auf seiner Uniform und da kam die nächste Dame und hat mich erst weggeschubst und weil ich das nicht wollte, hat sie mir das Handy aus der Hand geschlagen und ja, dann bin ich noch ein bisschen hinterher, weil ich ihre Nummer dann wiederum mir merken wollte. Und ja, dann hat sie mit Pfefferspray gedroht. Also eigentlich eine Polizeiprovokation wegen nichts, kann man sagen.
Sie haben ja auch gefilmt, wie ein Kollege weggeführt wurde von der Polizei. Was wurde dem vorgeworfen?
Ja, dem war wohl offensichtlich vorgeworfen worden, ein Stück Kuchen gegessen zu haben, das geschenkt worden ist.
Zum Kompaktverbot äußerte sich auch Finanzexperte Philipp Hopf, der auf Spotify den erfolgreichen Podcast Hoss und Hopf betreibt, exklusiv gegenüber auf 1.
Denn wenn ich ein Magazin verbieten lasse, dann ist es nicht so, dass ich Angst habe, dass die Demokratie abgeschafft wird, sondern ich habe Angst vor der Demokratie. Ja? Diese Leute haben Angst vor der Demokratie. Denn demokratisch wäre es, wenn ich aus dem Meinungsspektrum alles mir anhören kann. Ich kann mir die linke Meinung anhören und ich kann mir auch eine sehr rechte Meinung anhören. Und dann bilde ich mir daraus meine Meinung auf Basis der Argumente. Und hier wird aber aus diesem Spektrum wird jetzt verboten, was das erste Mal ist in Deutschland, ja, seit welcher Zeit nochmal? So, also wem ahmen die jetzt hier nach? Und das sollte jedem Menschen völlig egal, was er von einem Herrn Elsässer oder von Kompakt hält, das spielt überhaupt gar keine Rolle, sollte jedem aufhorchen lassen. Wenn man nämlich da einmal anfängt, dann ist es nicht mehr weit, dass man da weitermacht und da weitermacht und da weitermacht.
Bei einem massiven Protest gegen den Bevölkerungsaustausch in London wurde der Aktivist Tommy Robinson verhaftet, als Terrorist. Tausende Menschen hatten teilgenommen. Es soll die größte patriotische Kundgebung in Großbritannien gewesen sein. Nun will die EU das Vermögen der Bürger erfassen. Das europaweite Vermögensregister würde so viele Probleme lösen, so die europäische Steuerbeobachtungsstelle European Tax Observatory. Dieses angeblich unabhängige Forschungsinstitut hat im Auftrag der Europäischen Union die Machbarkeitsstudie durchgeführt. Doch wird es selbst von der EU mitfinanziert und kooperiert auch mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Vordergründig sollen mit dem Vermögensregister die Sanktionen gegen Russland überprüft werden und es gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingesetzt werden. Dazu wird zunächst eine Taskforce für Vermögensbesitz eingerichtet und diese später in eine dauerhafte Struktur umgewandelt, um das EU-Vermögensregister zu verwalten. Dazu sollen sogar nationale Finanzgeheimdienste eingerichtet werden. Diese erhalten, wie auch andere Behörden, Zugang zu den sensiblen Vermögensdaten. Unter Androhung hoher Strafen sollen Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Immobilienmakler und selbst Profifußballvereine die Finanzdaten ihrer Mitglieder sammeln und an ein zentrales Register übermitteln. Der nächste Schritt ist die Erfassung des Vermögens aller Bürger. Sobald die Strukturen erst einmal eingerichtet sind, könne das ganz schnell gehen, wie Kritiker fürchten. Die europäischen Grünen hatten sich bereits 2022 für ein europaweites Vermögensregister ausgesprochen. Will Litauen im Kampf gegen Russland jetzt sogar zivile Todesopfer in Kauf nehmen? Die entsprechenden Waffen möchte der baltische Staat jedenfalls beschaffen. Die litauische Regierung hat in Übereinstimmung mit dem Parlament beschlossen, aus dem internationalen Streubombenverbot auszusteigen. Verteidigungsminister Laurinas Kašunas sagte, er halte es für falsch, auf eine Waffengattung zu verzichten, die zur Selbstverteidigung unentbehrlich werden könne. Die Vizedirektorin der Internationalen Koalition gegen Streubomben und Landminen, Kasia Derlitska-Rosenbauer, dagegen befürchtet, dass Litauen damit einen Damm gebrochen haben könnte. Die Entscheidung ist enttäuschend, ja beschämend, äußerte sich wörtlich gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung. Denn Streubomben verteilen ihre Munition in kleinen Sprengsätzen über ein sehr großes Gebiet. Da nur etwa 2/3 der Sprengkörper sofort explodieren, stellen sie häufig noch jahrzehntelang eine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar. Und was es Neues im Korrektivskandal gibt, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die Deportationserzählung der Medienplattform Korrektiv wurde erneut widerlegt. Das Oberlandesgericht Hamburg verbot dem Norddeutschen Rundfunk und der Tagesschau die Behauptung, bei dem Treffen in Potsdam sei die Vertreibung deutscher Staatsbürger diskutiert worden. Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Tagesschau zu keinem Zeitpunkt versucht hatte, die Behauptung von Korrektiv zu überprüfen. Die baden-württembergische Stadt Teching hat für 3,9 Millionen Euro eine Unterkunft für sogenannte Bedürftige fertiggestellt. Den hohen Finanzbedarf rechtfertigt die Stadt gegenüber der Schwäbischen Zeitung mit dem, so wörtlich, steigenden Bedarf bei der Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen. Die Unterkunft verfügt unter anderem über Einbauküchen und Fußbodenheizung. Die Europäische Union hat erstmals die Zinserträge aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine freigegeben. Dies kündigte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen auf der Plattform X an. 1,5 Milliarden Euro will die EU an die Ukraine überweisen. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte an, Moskau werde diesen Schritt der EU nicht unbeantwortet lassen. Das Vereinigte Königreich plant die Entwicklung einer Langstreckenrakete mit einer Reichweite von mehr als 3200 Kilometern. Das entspricht etwa der Entfernung zwischen Berlin und Moskau. Dies berichtet die britische Zeitung The Times unter Berufung auf diplomatische Kreise. Die Raketen sollen bei Fertigstellung in Berlin stationiert werden und sollen nach britischen Angaben zum Einsatz kommen, falls Russland einen nuklearen Erstschlag startet. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will in Deutschland gut 14.000 Stellen streichen. Damit ist mehr als jede fünfte Stelle in Deutschland betroffen. Angaben des Unternehmens zufolge sollen die Arbeitsplätze bis zum Jahr 2028 abgebaut werden. Begründet wird der Schritt unter anderem mit für den Wechsel zur E-Mobilität nötigen Investitionen.
Die Europäische Union ist offenbar nicht willens, Ungarn oder der Slowakei beim Energieboykott durch die Ukraine beizustehen. Nach eigenen Angaben würde die EU-Kommission mehr Zeit benötigen, um zu prüfen, ob der Fall Maßnahmen durch die EU rechtfertigt. Besonders bemerkenswert, innerhalb der EU hat sich kein einziger Mitgliedstaat dafür ausgesprochen, Ungarn oder die Slowakei zu unterstützen. Die Ukraine hatte in der vergangenen Woche Öllieferungen des russischen Konzerns Lukoil durch ihr Staatsgebiet eingestellt. Die Blockade betrifft in besonderem Maße Ungarn und die Slowakei. Da beide Staaten durch ihre geografische Lage und die technischen Voraussetzungen in den Raffinerien auf russisches Öl angewiesen sind. Nach Angaben des ungarischen Außenministers Peter Szijjártó verstoße die Ukraine mit der Energieblockade gegen das Assoziierungsabkommen mit der EU. Er kündigte an, weitere Rüstungshilfen durch Brüssel ebenfalls zu blockieren, solange die Ukraine sich unkooperativ zeige. Vor der kubanischen Hauptstadt Havanna sind erneut 3 russische Kriegsschiffe eingetroffen. Einer Mitteilung der russischen Botschaft auf Kuba zufolge handelt es sich dabei um einen Freundschaftsbesuch. Die Entsendung russischer Schiffe in die Region gilt allerdings als selten, da die Karibikinsel nur rund 90 Meilen Luftlinie von der US-amerikanischen Küste entfernt liegt. Bei dem aktuellen Besuch handelt es sich jedoch bereits um den zweiten innerhalb weniger Wochen. Schon Mitte Juni ankerte das russische Atom-U-Boot Kasan für 5 Tage vor Havanna. Mit der neuen Steuerberechnung muss in Deutschland über die Hälfte des Einkommens, ganze 52,6%, an den Staat abgetreten werden. Doch bereits im Vorjahr lag die Steuerbelastung nur in Belgien höher als in Deutschland und Österreich. Die beiden Länder liegen damit fast 15% über dem OECD-Schnitt. In den USA mussten dagegen 20% an weniger an Steuern gezahlt werden. Noch niedriger lag die Steuerlast mit nur 23,5% in der Schweiz. In Österreich scheint niemand mehr gegen Korruption vorgehen zu wollen. Der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien scheinen jedenfalls die Ermittler davonzulaufen. Seit Jahresbeginn ist der WKStA bereits eine Reihe angesehener Ermittler verloren gegangen, wie die Kronenzeitung berichtet. Erst in der Vorwoche hat Bernhard Veratschnik seinen Wechsel zur Staatsanwaltschaft Klagenfurt angekündigt. Er war Leiter der Ermittlungsgruppe Ibiza. Bei ihm liefen sämtliche Ermittlungen gegen Sebastian Kurz oder Heinz-Christian Strache zusammen. Doch er ist bei weitem nicht der erste Ankläger, der die Behörde im Stich lässt. Bereits zuvor hatten Christina Jilek, Elisabeth Teubel sowie Gregor Adamovic die WKStA verlassen. Die drei hatten die Affäre im Fall Pilnacek untersucht, wobei es um Einflussnahme der ÖVP auf die Justiz ging. Die Eröffnungszeremonie der Olympiade in Paris am vergangenen Freitag hat weltweites Entsetzen ausgelöst. Die mehrstündige Show war durch ihre Kombination von transsexuellen, pädophilen und satanischen Motiven ein regelrechtes Hochamt der neuen Weltordnung. Unter anderem wurde eine geköpfte Marie Antoinette, Tanzeinlagen mit entblößten Transsexuellen und Orgien mit Männern in Frauenkleidern gezeigt. Für die größte Empörung sorgte eine blasphemische Darstellung des letzten Abendmahls. Nicht nur Kirchenvertreter kritisierten das Spottbild als feindlichen Akt gegen das Christentum. Auch Unternehmer wie Elon Musk bezeichneten es als äußerst respektlos gegenüber Christen. Selbst der Iran teilte mit, dass mit dieser Darstellung von Jesus Christus alle roten Linien überschritten worden seien. Der italienische Journalist Angelo Giuliano zog nach der Eröffnungsfeier ganz persönliche Konsequenzen. Auf dem Nachrichtendienst X kündigte er an, Asyl in Russland zu beantragen, um der Selbstzerstörung des Westens zu entgehen. Währenddessen brach übrigens kurz nach der Eröffnungsfeier in weiten Teilen der französischen Hauptstadt die Stromversorgung zusammen. Nur die Kirche Sacré-Cœur blieb während des Blackouts erleuchtet. Scheitert der Plan des Weltwirtschaftsforums? 2 schwedische Hersteller von Insektennahrung und Kunstfleisch gehen in Konkurs und das trotz millionenschwerer Investitionen. Die Nachfrage nach den entsprechenden Produkten war zu gering. Damit bleiben auch die Förderungen durch UN und Weltwirtschaftsforum im Rahmen der Agenda 2030 erfolglos. Ob das Olympische Komitee damit gerechnet hat? Die umstrittene Darstellung des letzten Abendmahls bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris zieht neben einem Shitstorm im Netz nun auch finanzielle Konsequenzen nach sich. Das Telekommunikationsunternehmen C-Spire hat angekündigt, seine Werbung von den Olympischen Spielen zurückzuziehen. Auf der Plattform X schrieb das Unternehmen wörtlich: "Wir sind schockiert über die Verhöhnung des letzten Abendmahls." Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.